Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die deutsche Bundesregierung verspricht für die kommenden Monate eine Reihe von Reformen. Mit Blick etwa auf Änderungen im Gesundheitssystem häuft sich jedoch massive Kritik. Müssen Versicherte künftig mit mehr Beiträgen und möglicherweise weniger Leistungen rechnen? Und wie steht es um die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Lothar Krimmel, ehemaliger Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Joppa.
Herr Krimmel, die Ausgaben der gesetzlichen Kassen sind deutlich stärker gestiegen als die Einnahmen. Woran liegt das?
Ach, das hat mannigfaltige Ursachen. Es ist insbesondere so, dass wir seit Jahrzehnten bereits die beiden Haupttreiber kennen. Einerseits die demografische Entwicklung und zum Zweiten die medizinisch-technische Innovation. Hinzugekommen sind aber in den letzten Jahren eben weitere Belastungen, insbesondere über die Verringerung der Beschäftigungsquoten und insbesondere auch weitere fremdfinanzierte Leistungen wie etwa die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger. Und das alles bringt das System eben an seine Kompensationsgrenzen, sodass, wie prognostiziert wird, im nächsten Jahr bereits eine Deckungslücke von 15 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen Ausgaben und Beitragseinnahmen haben. Und im Jahr 2030 würde diese Deckungslücke nach den Prognosen der Experten auf 40 Milliarden Euro anwachsen. Und das führt natürlich dazu, dass die Diskussion um den Erhalt des Gesundheitssystems Fahrt aufgenommen hat.
Inwiefern haben denn dabei auch etwa die Corona-Zeit oder auch ganz aktuell natürlich die Migration bei diesen Kosten eine Rolle gespielt?
Die Corona-Zeit hat sich nicht direkt ausgewirkt jetzt auf die Gesundheitsausgaben. Wir haben ja festgestellt, dass die Krankenhausbelegung niemals so gering gewesen ist in den letzten Jahrzehnten wie ausgerechnet während der Corona-Jahre, während uns ja immer wieder gesagt wurde, dass es eine Überlastung der Krankenhäuser gäbe. Nein, im Gegenteil. Corona hat einen Belegungsschock geradezu gegeben in Richtung nach unten. Die Krankenhäuser wurden kompensiert für diese Ausfälle vom Staat, aber tatsächlich ist die Belegungsquote gesunken und hat sich erst danach geringfügig erholt, aber ist immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt geblieben. Also die Corona-Zeit ist es nicht gewesen. Die Migration, ja. Einen Punkt habe ich ja bereits erwähnt, dass von den Bürgergeldempfängern ja ein großer Teil in dem Bereich von 1 Million auf Migranten zurückgeht und der andere Teil, dass wir eben leider ein ganz offenes Leistungsversprechen in Deutschland haben als einziger Staat auf der Welt. Also jeder, der es über die Grenzen schafft und das berühmte Wort Asyl sprechen kann, der hat faktisch einen weitgehenden, unbegrenzten Leistungsanspruch gegenüber dem Krankenversicherungssystem vom Tag 1 des Grenzübertritts an. Und das führt natürlich zu einem Pull-Faktor auch von risikobehafteten Patienten, also die woanders, vor allem im Heimatland, keine Versorgung bei schweren oder chronischen Erkrankungen bekommen und wissen, es gibt ein Land, wo das hemmungslos bezahlt wird, dann gibt das natürlich einen Pull-Faktor. Und leider wird das immer noch zu wenig wissenschaftlich erfasst. Im Gegenteil, es gibt Mechanismen im Erfassungssystem, dass man gerade nicht wissen will, wie viel unsere Ausgabensteigerung inzwischen auf diesen Bereich entfällt.
Die von der Regierung eingesetzte Reformkommission, die hat gestern nun 66 Vorschläge vorgelegt, wie diese Milliardenlöcher zu stopfen sind. Zuerst einmal, Herr Krimmel, was ist das für eine Kommission? Und 66 Vorschläge klingt nach nicht wenig.
Ja, also da muss man zunächst mal sagen, Kompliment in dem Punkt an die Ministerin. Sie hat wirklich hervorragende Experten ausgewählt. Und die 66 Vorschläge ist das Kondensat aus insgesamt 1700 Vorschlägen, die an die Kommission herangetragen wurden oder die sie aus eigenem Wissen erstmal sich vorgenommen hat. Der Bericht auf insgesamt 480 Seiten bewertet also diese 66 Vorschläge auch und beleuchtet, wer davon betroffen sein soll. Und es ist ganz interessant, dass eben das gesamte Einsparvolumen von 42,3 Milliarden Euro, was schon in 2027 realisiert werden könnte mit der Umsetzung der 66 Vorschläge, dass das verteilt wird überwiegend auf die Leistungserbringer, also auf Krankenhäuser, Ärzte, die Arzneimittelhersteller und Apotheker. Die sollen 45% dieses Einsparvolumens tragen. 30% sollen auf versicherungsfremde Leistungen entfallen. Und da liegt ja schon ein gewisses Problem, weil zu den Versicherungsleistungen gehören nämlich die Bürgergeldempfänger, deren Beiträge faktisch von den Versicherten bezahlt werden und nicht vom Staat, wie es eigentlich sein müsste. Nur etwa 10% sollen die Patienten über ihre Zuzahlung zahlen und ein kleiner Bereich von 4% soll sich die neu eingeführte Zuckersteuer auf gezuckerte Süßgetränke entfallen.
Sie haben die Bürgergeldempfänger jetzt gerade erwähnt. Die Kommission empfiehlt da, deren zukünftige Mitfinanzierung aus der Steuerkasse. Ist denn dafür überhaupt Geld da oder muss dieses Geld irgendwie aufgetrieben werden?
Das ist ja genau das große Problem. Wer gestern Frau Warken auf die Frage von der anwesenden Journalist gehört hat, wie sie sich gedrückt hat um die Antwort, weil nämlich konkret gefragt wurde, ob Herr Klingbeil ihr diese 12,5 Milliarden Euro Entlastung der Beitragszahler denn überhaupt gewähren würde, hat sie sich um den heißen Brei herumgeredet. Also mit anderen Worten, diese 12,5 Milliarden aus den insgesamt 42,3 Milliarden Euro Einsparpotenzial, die können wir uns wahrscheinlich abschreiben. Obwohl es die am einfachsten und am klarsten herausgearbeitete Einsparung ist, die wird wahrscheinlich nicht kommen, weil sie im Geschachere mit dem Finanzministerium hängen bleiben wird.
Die Kassen selbst sagen auch immer wieder, wir haben eigentlich kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Da geht es etwa um gestiegene Medikamenten oder Behandlungskosten. Wie kann denn hier tatsächlich gegengesteuert werden? Wie kann man da beispielsweise die Medikamentenhersteller in die Pflicht nehmen, wie es heißt?
Ja, das macht man jetzt mit einem neuen Schlagwort, das der zweitgrößte Posten nach der Bürgergeldgeschichte ist, nämlich die sogenannte einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Man sagt also, man will 5,5 Milliarden Euro pro Jahr dadurch einsparen, dass man die Vergütungen für Krankenhäuser, Ärzte und Arzneimittel, aber auch für andere Heilmittelerbringer, also Physiotherapeuten und so weiter, nicht weiter steigen lässt als die Einnahmen der Krankenkassen. Das gab es schon mal in vergangenen Jahren, in vergangenen Jahrzehnten, auch in den 90er Jahren. Das führt natürlich zu erheblichem Stress bei den Leistungserbringern. Sie müssen sich überlegen, die Krankenhäuser und die Arzneimittel sind ausgabenmäßig in den letzten Jahren jährlich um 10% gestiegen. Bei den Krankenhäusern kommen ja unglaublich viele Personalkosten dazu. Jetzt sagen Sie denen, nein, wir haben zum Beispiel nur Beitragssteigerungen von 3,5%, also könnt ihr nur 3,5% mehr bekommen. Ja, was ist dann mit diesen ganzen Personalfragen? Also es gibt Stress im System. Aber man will es konsequent umsetzen. Man hat gesagt, alle Leistungserbringer sollen sich an dem Erhalt der Finanzierung der Krankenversicherung beteiligen. Und es gibt nur noch so viel zu verteilen, wie wir an Einnahmen mehr hereinbekommen.
Aber wenn ich das jetzt so heraushöre, Sie sagen ja, einer der größten Posten bei den Einsparungen, etwa bei Medikamenten oder Behandlungskosten, dann etwas darunter, beispielsweise beim Bürgergeld. Und erst danach kämen ja laut Vorschlägen Einsparungen, die auch selbst uns Patienten, uns Kassenmitglieder treffen. Mir scheint, dass oberhalb in der Machbarkeit doch eher gering ist und dann doch nachher am Patienten gespart wird, beziehungsweise dass der mehr Geld geben muss.
Die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik, die können Sie ja schon im Gesetz festschreiben. Also wirksam wird es dann. Ich sage nur, es gibt dann Stress im System. Es sind ja Millionen von Beschäftigten tätig in dem Bereich. Und wenn dann eben die Gehaltsrunden so ausfallen, dass die Praxisinhaber in den Arztpraxen sagen bei ihren Angestellten, ja, guckt unsere Taschen an, wir kriegen nicht mehr, dann wird das fortgesetzt sozusagen auf die dort Beschäftigten. Deswegen sage ich, es gibt Stress im System, aber umgesetzt wird es in jedem Fall. Also dieser zweite Posten, diese 5,5 Milliarden, die halte ich für deutlich realistischer als diese 12,5 Milliarden Euro für die Bürgergeldgeschichte, wo sich der Herr Klingbeil querstellen wird.
Nun sind Sie selbst gelernter Facharzt für Allgemeinmedizin. Wie beobachten Sie denn die derzeitige Leistungsentwicklung für Patienten generell? Gibt es da Kürzungsbedarf oder muss im Gegenteil vielleicht sogar mehr getan werden?
Das hat die Finanzkommission in ihren Vorschlägen auch durchaus adressiert, diese Frage, und hat deswegen bei der Kategorisierung ihrer Maßnahmen auch gesagt, wir haben einen gewissen Bereich, wo wir durch eine Einsparung im Bereich der Patientenversorgung sogar noch eine Verbesserung der Versorgung erreichen. Das Beispiel gilt die sogenannte Zweitmeinung vor dem Einsatz einer Kniegelenksprothese. Man geht davon aus, dass in Deutschland eben da zu viel operiert wird, eben auch mit deutlich schlechteren Ergebnissen gegenüber einer konservativen physiotherapeutischen Behandlung. und sagt, wenn wir dem Patienten eine Zweitmeinung präsentieren, dann werden sich viele eventuell gegen eine Operation entscheiden und sie tun auch gut daran, weil eben, wie eben Ergebnisse aus dem Ausland auch zeigen und auch die Techniker Krankenkasse, die dazu eine Studie gemacht hat, es sich gezeigt hat, dass die, die sich dann nach der Zweitmeinung gegen eine Operation entscheiden, nach einiger Zeit sagen, was für ein Glück, dass ich es nicht gemacht habe. Also mit anderen Worten, man darf nicht nur immer sagen, Einsparung belastet die Patienten. Was auf die Patienten konkret zukommen wird, ist natürlich jetzt eine Anhebung der Zuzahlungen. Von diesen 10%, die die Patienten an den Einsparungsvolumen tragen sollen, soll ja die Zuzahlung im Arzneimittelbereich zum Beispiel von 5 bis 10 demnächst auf 7,5 bis 15 Euro ansteigen. Also die Zuzahlungen, die seit 22 Jahren ja nicht geändert worden sind, sollen um 50% steigen im Arzneimittelbereich.
Nun gibt es einige Politiker, die sagen auch, ja, der Bürger in Deutschland, der ist einfach häufiger krank oder zumindest meldet er sich häufiger krank und er besucht vergleichsweise häufig eine Praxis oder das Krankenhaus. Vielleicht müsste sich daran etwas ändern. Was entgegnen Sie dem?
Ja, das ist ganz interessant, dass das natürlich von der Finanzkommission auch adressiert worden ist. Und man hat gesagt, dieses Problem wird mit diesem Primärversorgungssystem, das ja im Dezember vorgeschlagen werden soll, in konkreter Art und Weise in Angriff genommen, damit eben nicht der Patient wie verrückt und irrlichternd durch das System gescheucht wird, sondern einen primären Ansprechpartner bekommt. Und dass, wenn wir ein solches System haben, dann kann auch, wenn ein Patient sich nicht an diese Empfehlung hält, zunächst den Hausarzt aufzusuchen, für jemanden, der zum Beispiel den Facharzt direkt aufsuchen will oder aber, ohne dass er es bräuchte, einfach in die Notfallaufnahme eines Krankenhauses mit irgendeinem Wehwehchen marschiert, dass der dann eine Zuzahlung erhält. Diese Zuzahlung ist bisher ausgenommen worden, weil man sagt, wir wollen nicht den zweiten Schritt von dem ersten machen. Wir wollen erst eine funktionierende Steuerung durch ein Primärversorgungssystem haben und dann Patienten, die sich daran nicht halten und sagen, nee, aber ich will immer dann, wenn ich möchte, zu einem Facharzt und immer dann, wenn ich möchte, in die Notaufnahme marschieren, dem zu sagen, kannst du machen, aber dann wirst du auch beteiligt an den Kosten.
Abschließend, Herr Krimmel, 66 Vorschläge und das ist ja erst auch mal nur der Anfang. Was halten Sie denn von der Umsetzbarkeit? Ist unsere Politik gewillt, davon viel umzusetzen oder wird es am Ende möglicherweise doch im Klein-Klein enden?
Also es sind viele Vorschläge, die wenig einsparen, die aber immerhin eine Struktur verbessern, die verbesserungswürdig ist. Also deswegen würde ich sagen, dieser Instrumentenkasten, den hier diese Finanzkommission gezielt jetzt für das Jahr 2026 zur Verfügung gestellt hat, der ist schon ziemlich gut. Den hätte das ein Parlament, sage ich mal, oder ein Bundesgesundheitsministerium aus eigener Vollkommenheit so nicht präsentieren können. Also man hat da schon ein gewisses Geschenk an die Regierung gemacht. Sie darf natürlich jetzt nicht zögern, die guten Vorschläge dann auch umzusetzen. Es gibt Dinge dabei, die jetzt dem einen oder anderen nicht gefallen werden, die aber auch gar nicht so finanzrelevant sind. Ich hätte sie nicht gemacht, wie zum Beispiel das Streichen der Homöopathie als Satzungsleistung. Es ist ja schon jetzt keine generelle Kassenleistung, sondern nur einige Kassen, die es als Satzungsleistung aufgenommen haben. Aus meiner Sicht bat es nichts, weil diejenigen Patienten, die jetzt überhaupt die Homöopathie in Anspruch nehmen wollen, sind eigentlich Patienten, die keine großen Kosten verursachen. Und jetzt wird ihnen das genommen als Satzungsleistung und sie müssen dann eben, ich sage jetzt mal, normale Medizin dann in Anspruch nehmen. Die ist im Zweifelsfall teurer. Deswegen halte ich das eher für ein ideologisches Projekt. Das wird nicht viel bringen.
Eine Einschätzung war das von Dr. Lothar Krimmel, ehemaliger Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Herr Krimmel, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.